Ja, guten Morgen. Stimme funktioniert noch auch nach dem Singen, das ist gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder hier predigen darf. Das ist ein besonderer Text, ein besonderer Bibelvers, haben wir schon gehört. Vielen Dank auch für die Worte dazu, Uta. Das neue Jahr ist jetzt schon 5 Wochen alt. Und ich hoffe, dass es für jeden von euch gut angefangen hat. Und ich möchte zu Beginn dieser Predigt mal schauen, was ihr euch oder auch anderen zu Beginn des neuen Jahres gewünscht habt. Vielleicht denkt ihr mal an die Silvesternacht, als ihr angestoßen habt. Vielleicht waren draußen schon ein paar Böller unterwegs. Also ihr könnt einfach mal gucken, was habt ihr vielleicht euch gewünscht, aber auch was habt ihr euch so zugetoastet. Und ich würde mal ein paar Antworten hier aufschreiben. Also gute Wünsche für das neue Jahr.
Gesundheit, vor allen Dingen Gesundheit. Ne? Ich kriege ja als Generationenbeauftragte Unmengen an Mails und sowas und da steht dann immer vor allen Dingen Gesundheit. Ja, ja. Also ich schreibe das mal ganz oben hin. Segen. Könnt ihr das lesen? Ich sollte ein bisschen größer schreiben.
Gute Noten.
Wie bitte?
Gute Noten.
Gute Noten, ja.
Erfolg.
Erfolg.
Zeit füreinander.
Ne? Wie bitte?
Kraft.
Freundschaft.
Gute Entscheidung.
Gute Entscheidungen. Okay, noch eins.
Frieden.
Jawohl. Und jetzt würde ich den Spieß gerne mal umdrehen. Dinge, die ihr eurem ärgsten Feind nicht wünschen würdet. Oder Dinge, vor denen ihr persönlich wirklich Angst habt. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie das nur auf euch persönlich münzen, aber Dinge, die einfach wirklich, ja, man könnte sagen, in einer guten Welt nichts verloren hätten. Ja?
Schmerz.
Schmerz. Ja, ich schreibe mal Tod hin. Das umfasst ganz viele. Also Tod von geliebten Menschen, ne?
Okay.
Ja. Wie bitte? Ich habe es leider noch nicht verstanden. Ja, Krankheit. Ich schreibe Krankheit hin, okay? Passt es? Wir denken an Peter, wir denken auch an viele andere Menschen unter uns und unter unseren Lieben, die krank sind.
Abhängigkeit gewesen sein.
Abhängigkeit vielleicht? Oder passt es? Oder sollen wir... Okay. Auf...
Ja. Abhängigkeit sein, wo die anderen...
Ja. Ja. Okay.
Verfolgung.
Wie bitte?
Verfolgung.
Wie bitte?
Verfolgung.
Verfolgung. Entschuldigung. Das ist nicht böse gemeint. Vielleicht dient mir diese Predigt dazu, dass ich mal zu Ohren lasse.
Hungersnot.
Hungersnot, ja. Okay, wir machen hier mal
Einsamkeit.
Okay, schreib noch Einsamkeit auf und dann ist der Platz voll. Wir könnten das beliebig fortsetzen und ich denke auch, dass jeder von uns persönlich Dinge hat, die noch mehr Angst machen als andere Dinge, je nachdem, was wir vielleicht schon erfahren mussten. Okay,
Ich glaube, hier drüber kann man ein ganz eindeutiges Plus machen. Hier drüber würde ich mal ein ganz eindeutiges Minus machen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an den Predigtsatz von heute. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Satz, angesichts von so einer Aufstellung oder auch angesichts dessen, was ihr selber erlebt oder schon erleben musstet. Und ich muss sagen, für mich ist es eine riesen Herausforderung. Jetzt nicht mehr so sehr, weil es echt ein Privileg ist, sich mal vor so einer Predigt 4 Wochen oder jeden Tag mit Gott darüber zu unterhalten und zu sagen, wie meinst du das denn, wie meinst du das denn? Und ich glaube, dass ich wirklich was lernen durfte in dieser Predigtvorbereitung und ich hoffe, dass es mir möglich ist, euch einen Teil davon weiterzugeben heute. Ich mache jetzt hier mal als Hypothese ein Plus hin. Und setz mal ein Fragezeichen dahinter. Ob ihr dann am Ende für euch dieses Fragezeichen zum Ausrufezeichen machen könnt, lege ich in Gottes Hand.
Ich bete noch zu Beginn. Lieber Vater, so viele Gedanken schwirren in unserem Kopf rum und in unserem Leben mussten wir viel erleben, was wir lieber nicht erlebt hätten. Herr, du weißt, was wir tragen. Du weißt, was uns schwer ist. Und du sagst in deiner, in dem Wort, was jetzt Jahreslosung ist, ich will dich trösten, wie seine Mutter tröstet. Und ich bitte dich, dass du uns diese Predigt zum Trost machst und auch zum Erkennen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, in deiner Wahrheit zu sprechen und dass du uns allen hilfst, in deiner Wahrheit zu hören. Wir preisen dich. Amen. So, ich habe Unmengen an Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Das ist erst 3/4. Also ich kann mir Zeit lassen, oder? Gut. Also ich denke, ich mache es lieber ein bisschen langsamer, als dass wir so durchhetzen. Ne? So, jetzt hoffe ich mal, dass hier was funktioniert. Sonst bin ich auf Zusammenarbeit mit Boas angewiesen. Also es sieht nicht so aus.
Ja?
Muss man das an- oder ausmachen? Nee, gell? Eigentlich nicht. Okay, Boas. Check. Das ist der Satz. Jetzt gehen wir eins weiter. Ich möchte erstmal den Satz ganz genau mit euch angucken. Wer ist angesprochen, ist jetzt so meine Überschrift für diesen ersten Teil. Gut zu wissen ist, dass Paulus diesen Satz an die Christen in Rom schreibt, ungefähr 55 nach Christus, also 20 Jahre nach Jesu Tod ungefähr. Und diese Christen in Rom ist eine ganz, ganz bunte Mischung an Leuten. Das sind es sind Juden, sind zum Teil Orientalen, Griechen, Römer und Angehörige westlicher Fremdvölker. Also ganz unterschiedliche Herkunft. Und gleichzeitig sind die meisten Menschen dem Paulus unbekannt, die er da anschreibt. Also einige von denen kennt er, hat er schon getroffen, aber er selbst war zu dem Zeitpunkt noch nie in Rom gewesen. Das heißt, er schreibt das zu einer Gruppe von Menschen, wo er nicht sagen kann, die haben das und das Glaubensleben, die sind so und so fromm, sondern der sagt es zu einer Gruppe von Menschen, von denen er nur weiß, die sind Christen, die haben den Glauben kennengelernt und halten sich jetzt an Jesus. Und zu denen sagt er, wir wissen aber. Ja? Das finde ich erstmal irgendwie recht entspannend, dass er nicht sagt, das ist jetzt eine ganz wichtige geheime Sonderlehre, die nur ich erkannt habe, sondern das ist so wie das Selbstverständlichste von der Welt. Wir wissen, dass uns alles zum Besten dient. Dann, wem gilt diese Verheißung? Jetzt gehen wir mal eins weiter. Denen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist relativ schwierig. Und das ist ein Punkt, wo ich euch einfach nur weitergeben kann, was ich glaube dazu. Es ist ein Gelehrtenstreit, eigentlich seit es diesen Satz gibt, es gibt im Grunde zwei Thesen. Das eine ist, also dieser, wer ist nach Gottes Ratschluss, ja, berufen. Da gibt's die eine Seite, die sagt, und ich weiß es nicht, ne, die eine Seite sagt, es ist Gottes freie Gnadenwahl, die wir einfach nicht erkennen können. Manche sind berufen und den anderen hat er das Herz verstockt, ja, und die sind halt nicht berufen, ja. Und dafür gibt's auch einige Bibelstellen, zum Beispiel kennt ihr alle die Stelle, dass Gott denen das Herz verstockt hat und die konnten nicht hören, obwohl er mit ihnen sprach und so. Und dann gibt's die andere Seite, für die es auch sehr, sehr gute Bibelstellen gibt, sehr gute Belege, die würde eher in so eine Richtung gehen. Kannst du mal weitermachen, Boas? Du kannst gleich zweimal klicken. Genau. Also berufen heißt erstmal, das ist griechisch Kletos und das heißt berufen, eingeladen und ernannt. Also wenn man diesen Schwerpunkt eher auf eingeladen nimmt, also dass Gott nicht sagt irgendwie du und du, sondern dass es eher so eine Einladung ist und dann schauen nach seinem Ratschluss berufen. Was ist denn Gottes Ratschluss? Also entweder das ist so eine ganz für uns unergründliche Entscheidung, den Menschen finde ich gut, den anderen nicht. Oder Gottes Ratschluss, sein Plan, sein Vorsatz ist, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, dafür gibt's auch gute Belege in der Bibel. Zum Beispiel 1. Timotheus 2,4: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Eine weitere Stelle, die mir dazu wichtig ist, ist die, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist ein Versprechen, was zuerst dem Volk Gottes Israel galt, was aber mit der Heidenmissionierung dann genauso für uns gilt. Also wenn ein Mensch, und das ist das, was ich glaube, deswegen sage ich es euch jetzt so weiter, aber ich möchte euch fairerweise auch sagen, dass es diese These gibt, wir können es nicht wissen, irgendjemand ist berufen, irgendjemand nicht, ja. Aber was mir irgendwie einleuchtet, ist dieses, dass Gottes Wille eigentlich ist, dass alle Menschen zu ihm finden und dass die Menschen, die wirklich von Herzen nach ihm suchen, dass die sich einreihen dürfen in dieses Berufensein. Ja? Macht es Sinn? Also ist es nachvollziehbar? Ja, denke ich schon. In diesem Sinn, wenn man das so liest, jetzt dürfen wir eins weiterklicken, ist diese Berufung Gottes, ist nicht eine Auslese, sondern ist eher eine Richtung, dass man sagt, also die, die von Gott berufen sind, das ist eher die Richtung, Gott ruft, Gott lädt ein und wir antworten drauf. Aber Gott lädt erstmal breit ein sozusagen und die Antwort ist dann das, was entscheidet. Also lasse ich mich rufen oder lasse ich mich nicht rufen? Die Initiative geht von Gott aus und die Initiative wird durch die Menschen beantwortet. In 1. Johannes 4,19 steht, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist genau dieses Verhältnis, Gott ruft und wir antworten. Ja. Und da kommt dann eben auch dieses mit rein, denen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das sind ja nicht zwei Gruppen irgendwie, also denen, die Gott lieben und die nach seinem Ratschluss berufen sind, sondern das ist eine Gruppe von Menschen. Gott hat uns gerufen und wir lieben zurück. Ja. Und dieses Lieben, das Agapau, das ist, ihr kennt die Agape-Liebe, das ist eine von drei Formen, die das Griechische kennt für Lieben. Das Eros ist so diese erotische Anziehung, die flammende Liebe. Dann gibt's Philia, die freundschaftliche Zuwendung, also das, dass man einfach gern mit jemandem zusammen ist. Und dann gibt's diese Agape-Liebe. Und das ist eine göttliche Liebe, die erst eigentlich von Gott gestiftet wird und die von Menschen beantwortet werden kann, Gott gegenüber. Also wir lieben Gott anders, als wir einen Menschen lieben. Und wir können aber auch zum Beispiel die Nächstenliebe, die wir teilen, diese Trotzdemliebe, sag ich immer, auch wenn es jemand eigentlich nicht verdient hat, aber wir lieben ihn trotzdem, weil wir wissen, dass Gott ihn liebt. Diese Nächstenliebe, das ist auch die Agape-Liebe. Und hier steht, denen, die Gott lieben. Und dieses Agapao, wenn man das wörtlich übersetzt, dann heißt das Ausrichtung des Willens auf Gott und das sich freuen an Gott. Also das ist nicht irgendwie, ich muss mich jetzt nicht fragen, liebe ich Gott genug, fühle ich mich irgendwie warmherzig genug, wenn ich an ihn denke und habe ich irgendwie Schmetterlingsgefühle im Bauch, sondern es geht um die Frage, bin ich bereit? Also die Liebe zu Gott, meine Liebe zu Gott, kann ich daran erkennen, ob ich bereit bin, meinen Willen auf ihn auszurichten. Und ich glaube, dass damit auch zusammenhängt, ich finde es cool, dass die Wortbedeutung das auch hergibt, dass man auch eine Freude entwickelt in der Gemeinschaft mit Gott. Ja, also einerseits ist es tatsächlich Gehorsam und Ausrichtung auf ihn und andererseits ist es auch einfach, dass es unser Leben froh macht, wenn wir Gott lieben. Das ist mal so ein bisschen die Einleitung. Ich würde sagen, wir können festhalten, dass, und da kannst du jetzt noch eins weiterklicken, dieser Satz richtet sich an Menschen, die das Evangelium gehört haben, die überhaupt die Möglichkeit haben, von Gott zu wissen und ihren Willen auf Gott auszurichten und die dann Gott lieben lernen und bereit sind, sich auf ihn auszurichten, ja? Also um das ein bisschen greifbar zu machen, einen Kompass her. Ich würde sagen, Gott gibt uns einen Kompass und wir nehmen diesen Kompass, sagen, ah, okay, da gibt's eine Nordung und ich weiß jetzt, in welche Richtung das geht und ich bin bereit, mich nach diesem Kompass zu richten, ja? Das ist so der Hintergrund, den ich wichtig finde, um diesen Satz erstmal ein bisschen genauer zu erkennen. Jetzt kommt dieses alle Dinge zum Besten dienen. Also das ist ja die Verheißung. Wir haben geklärt, wem gilt es? Und jetzt diese Verheißung. Diese große Frage, ja? Plus und Minus soll zu einem Plus werden. Ist es so gedacht? Wie meint Paulus das denn? Alle Dinge ist relativ klar auf den ersten Blick. Mit alle Dinge meint Paulus alle Dinge. Er meint es gibt keine Ausnahmen, also nicht alles außer das, was in meiner Kindheit passiert ist. Alles außer das, was meine Kollegen an der Arbeit machen oder alles außer das, wovor ich am meisten Angst habe. Nee, alle Dinge. Und auch alle Dinge, das finde ich auch spannend, auch die guten Dinge müssen uns zum Guten dienen. Es könnte ja auch sein, dass man dadurch hochmütig wird oder dass man dadurch irgendwie vergisst, auf Gott zu schauen oder so. Nee, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Und dieses zum Besten dienen, wie die Uta vorhin schon vorgelesen hat, wörtlich heißt es Synergeo. Also wir kennen Synergie, so zusammenarbeiten. Das Synergeo heißt zum Guten zusammenwirken. Also es ist tatsächlich, wenn man es wörtlich übersetzt, es muss zum Guten uns dienen. Nicht zum Besten, Luther hat das Beste draus gemacht, finde ich auch okay. Das Gute ist das Wörtliche. Und die Frage ist jetzt, was ist dieses Gute? Was ist dieses Gute? Ich möchte euch da zwei Sätze von Paulus vorlesen. Könnt ihr noch? Ist es, ja? Ich lese euch mal zwei Sätze von Paulus vor, die zeigen, dass er eigentlich sehr realistisch ist. Zu Timotheus, im zweiten Timotheusbrief sagt er, doch vergiss nicht, sagt er zu Timotheus, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie Gott es gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Ja, steht ganz eindeutig auf der rechten Seite. In der Apostelgeschichte 14 sagt er, nachdem Paulus und Barnabas in Derbe die rettende Botschaft gepredigt hatten und viele dort Christen geworden waren, kehrten die beiden Apostel nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Dort ermutigten sie, die jungen Christen im Glauben festzubleiben und erinnerten sie noch einmal daran, und jetzt kommt die Ermutigung, der Weg in Gottes neue Welt führt durch viel Leid. Ja. Paulus ist nicht unrealistisch, dass er sagt, wird schon alles gut für euch. Paulus sagt nicht,
den Christen ist nur das verheißen. Das wäre ein ganz, ganz großes Missverständnis.
Wie kann er dann trotzdem sagen, dass uns alles zum Guten dienen wird? Dann schauen wir mal eine Folie weiter. Paulus selbst gibt die Antwort. Es ist, ehrlich gesagt, wollte ich erst darauf gar nicht so genau eingehen und wollte es irgendwie ein bisschen straffen und kürzen, aber es ist eigentlich die Antwort. Deswegen versuche ich es mit euch zusammen rauszuarbeiten. Ja. Also in Vers 29 steht, denn die Begründung, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir klicken mal eins weiter. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt schon klar ist. Für mich war das erstmal so unklar, dass ich gedacht habe, das lasse ich mal weg. Ich konzentriere mich mal nur auf den ersten Satz. Aber nee, ich glaube, wir müssen den schon angucken. In diesem zweiten Teil verbergen sich zwei Aussagen, die ich für ganz entscheidend halte. Die erste Aussage habe ich jetzt hier fett hervorgehoben. Also zum einen mal das Denn. Paulus begründet das selber. Vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht. Und alles liegt bei Gott. Ja, er hat es entschieden, er hat Leute berufen, er hat es vorherbestimmt, hat sie gerecht gemacht. Es wird dann noch weiter ausgeführt, dass Christus für uns gestorben ist und dass alles schon vollbracht ist. Der Plan Gottes, also erstens, es ist der Plan Gottes, da können und brauchen wir gar nicht viel dazu tun. Es ist Gottes Entscheidung. Und ja, es liegt nicht an uns. Es ist vollbracht. Christus hat es getan. Ja, das ist das Erste, was ich wichtig finde zu diesem Satz. Also es muss uns alles zum Guten dienen, weil es Gottes Entscheidung ist. Diejenigen, die berufen sind, die in diesen Kreis gehören, und ich würde sagen, das sind alle Kinder Gottes, die Gottes Kompass bekommen haben und sagen, ja, daran orientiere ich mich, denen muss alles zum Besten dienen. Das ist Gottes Entscheidung und er ist der Herr. Ja, das ist so der erste Punkt. Vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht, ohne unser Zutun. Ja. Und dieses ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Das muss man eigentlich wirken lassen. Ich glaube, das liegt nicht in meiner Macht, das jetzt zu transportieren. Aber ich glaube, da steckt ganz viel drin. Gott will das so. Gott ist für dich. Und da kann niemand was dran ändern. Das Kapitel 8 schließt mit diesen Worten. Ich bin gewiss, dass nichts uns von der Liebe Gottes scheiden kann, weder Hohes noch Tiefes, noch Mächte, noch Gewalten, noch Engel, noch irgendeine andere Kreatur, ja. Also es steht fest, Gottes Liebe für dich steht fest und nichts kann dich davon trennen. Das ist, ja, die Zusammenfassung, die Pointe sozusagen von, dass es Gottes Plan ist. Damit haben wir aber noch nicht so richtig geklärt, was denn jetzt das Gute ist. Und das Gute würde ich da rauslesen, also vorherbestimmt, ja. Also Gott hat uns zu was vorherbestimmt. Er hat einen ganz klaren Plan für dich. Der ganz klare Plan ist nicht, dass du immer Gesundheit hast, immer gute Noten, Erfolg, immer Zeit füreinander, immer Kraft, Freundschaft, gute Entscheidung und Frieden. Das ist nicht Gottes Berufung. Das ist nicht seine Bestimmung für uns. seine Bestimmung kann umfassen, wobei ich nicht derjenige bin, der sagt, Gott schickt dir Schmerz oder was auch immer, weiß ich nicht, wo das herkommt, wie auch immer. Was ich aber weiß, ist, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dass wir gleich werden dem Bild seines Sohnes. Das ist die Bestimmung. Das ist das Gute, zu dem Gott uns berufen hat. Das ist das hier oben. Das ist eine andere Ebene. Gottes Entscheidung für jeden, der zu ihm gehört, steht fest, dass wir mit allem, was passiert, näher zu ihm kommen. Und dann wird ein Schuh draus. Das ist ein Schlüssel, der mir vorher nicht bekannt war. Wenn ihr euch fragt, also das macht's nicht schöner und nicht einfacher, wenn man krank wird oder wenn man, also ich sage ein persönliches Beispiel aus meinem Leben. Ich war ja viele Jahre allein und das kann man sagen, irgendwie Gott will das so, dass ich allein bin oder wie auch immer. Durch diese Predigtvorbereitung habe ich wahrgenommen, die Frage, die ich mir eigentlich stellen muss, ist das, was gerade ist. Wie kann mir das zu dem dienen, wozu Gott mich bestimmt hat? Und Gott hat mich dazu bestimmt, in seiner Liebe zu sein und seinem Sohn ähnlicher zu werden. Das ist dasselbe im Grunde, weil das, was Jesus ausmacht, ist ja, dass er ganz in der Liebe des Vaters ist. Ja. Also wenn wir uns fragen, was ist das Bild des Sohnes? Wie werde ich Gott ähnlicher? Wie werde ich Jesus ähnlicher? Geduld, Barmherzigkeit, Lieben, auf Gott vertrauen. Das ist das, wie Jesus ist. Und alles in meinem Leben soll und muss mir dazu dienen, dass ich dem ähnlicher werde. Und das ist so eine Schlüsselfrage, die ich so merke, dass das hilft mir, wenn mir was passiert, wenn ich allein bin, nicht zu fragen, ist das jetzt Gottes Plan und Gott hat immer einen Plan für mein Leben und darf ich jetzt einen Schritt nach vorne gehen oder nicht? Ich glaube, darum geht's nicht. Es ist eine andere Ebene. Es geht nicht um dieses, habe ich jetzt eine Ehe oder nicht, sondern es geht um das, was in meinem Leben ist. Wie kann mir das dazu dienen, dass ich mehr werde wie Jesus und dass ich Gott näher komme? Das ist das Gute, zu dem ich bestimmt bin, zu dem jeder von euch bestimmt ist, sobald er Gottes Wort hört und von ihm gerufen und eingeladen wird. Ja? Das ist die Schlüsselfrage und man kann das auf alles anwenden und ich hoffe, dass ihr das mir abspürt, dass es mir nicht drum geht, die Dinge, die hier auf der rechten Seite stehen, klein zu reden oder schöner zu machen, so zu tun, ja. Verfolgung und Krieg, ich denke an unsere Geschwister in aller Welt, die verfolgt werden. Das ist nichts, was irgendwie schön ist. Aber ich glaube, dass es nicht dem entgegenstehen kann und ja vielmehr, dass es dazu dienen kann, dass wir Gott näher kommen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir in der Situation sagen, Gott, Jesus, wie bist du denn mit Verfolgung umgegangen? Wie bist du denn mit Leid und Tod umgegangen? Wie hast du denn für deine Verfolger gebetet? Ja? Oder wie bist du denn damit umgegangen, mit Krankheit, mit Schmerz? Fürwahr, er trug unsere Krankheit, er trug unseren Schmerz. Es gibt nichts, was wir durchmachen könnten, was Jesus nicht vorher erlebt hat. Und wo er mit Gott zusammen einen Weg gefunden hat, da durchzugehen und Gott immer in der engsten Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis, dass uns das alles dazu dienen kann, Gott näher zu kommen. Ihr könnt ja mal in euch gehen, ob ihr Menschen kennt, bei denen ihr das so wahrnehmt. Also vielleicht kennt ihr jemanden, der ganz, ganz nah an Gott ist und der vielleicht trotz schwerer Erkrankung oder trotz schlimmer Schmerzen oder trotz des Todes von dem geliebten Angehörigen, also dem das dazu dient, Gott näher zu kommen. Kennt ihr so jemanden? Also müsst ihr es nicht sagen, aber vielleicht mal in euch reinfühlen. Und es gibt, ich wollte euch eigentlich, bevor ich alles umgeworfen habe, den Psalm 73 mal vorstellen von Asaf. Ihr könnt den mal daheim selber lesen, wer Lust hat oder wen es irgendwie ruft. Asaf war unter König David der Chorleiter sozusagen und der war total frustriert, weil sein ganzes Leben irgendwie schlecht war und er gesehen hat, dass es allen anderen so gut geht. Und also der zweite Satz ist, ich wäre aber beinahe im Glauben verzweifelt und hätte alles hingeschmissen, ja. Und weil das so ungerecht ist und ihm geht's so schlecht, den anderen geht's so gut, und dann sagt er, dann ging ich in deinen heiligen Tempel. Dann war er in der Nähe Gottes und hat diese andere Ebene erkannt, hat erkannt, was eigentlich zählt, ja. Und am Ende dieses Psalms sagt er, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und das ist nicht sehr menschlich, das ist mir klar, ne? Also wir wollen gerne erfolgreich sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen gerne eine glückliche Beziehung haben. Aber es gibt eine Kraft, eine verändernde Kraft, die wir aus der Gemeinschaft mit Gott beziehen, die uns ermöglicht, nicht nur in diesem Kleinen gefangen zu bleiben, sondern auf diese andere Ebene zu gehen und zu gucken, ja, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Und zu dieser guten Bestimmung muss mir alles dienen. Ja? Ich sehe ein einzelnes Nicken. Cool. Ich hoffe, das heißt nicht, hör bitte auf, die Zeit ist um. Ich bin auch damit tatsächlich am Ende. Ich habe euch das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer ausgeteilt und ich möchte es gerne zum Abschluss noch mit euch lesen oder ich will es euch vorlesen, auch in dem Wissen oder in dieser Herausforderung, sich da mal reinzustellen, was für eine verändernde Kraft das tatsächlich sein kann. Ja, wir denken an unsere kleinen Dinge, die uns belasten und die uns, oder wir denken vielleicht sogar an die Christen in Syrien. Aber dass ein Mensch, der 1943, 10 Jahre nach der Machtergreifung Hitlers, 10 Jahre gekämpft hat, damit Hitler sein Werk des Teufels nicht weiter vorantreiben kann, Anschläge geplant hat, die gescheitert sind und gerade da frisch verhaftet im Gefängnis der Gestapo in Tegel sitzt und ein Glaubensbekenntnis schreibt von dieser Qualität. Das ist diese verändernde Kraft, die ich meine und ist dieselbe Kraft, die ihm ermöglicht, kurz vor seiner Hinrichtung zu schreiben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja, das ist diese andere Dimension und das ist das Gute, zu dem uns alles dienen wird. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum, also Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.